Dup, 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 dup. Ok. Okay, nochmal 1. Timotheus. Für die, die nicht so oft in die Bibel gucken, ist es ziemlich weit hinten. 1. Timotheus 6. Wer unsere Bibel benutzt, Seite 1250. Bitteschön. Okay, wir haben aufgehört letzte Woche im Vers 10. Also, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Nur mal zusammenfassend, weil jetzt nicht alle da waren. Es ging um zwei Sachen. Einmal Christen, die Gottes Wort verlassen haben, also irgendwie nicht mehr glauben konnten oder glauben wollten, dass jedes Wort von Gott gegeben ist, sondern sich neue Lehren zugewandt haben, weil es in ihren Ohren kitzelt. Ne? So ein, die gesagt haben, das macht Sinn, das leuchtet ein, auch wenn es Gott widerspricht, so, ne? So dem, was er gesagt hat, ich wende das für mein Glaubensleben an. Ne? So ein, und wir haben gesehen, dass Paulus den Timotheus immer und immer wieder durch alle zwei Timotheusbriefe immer und immer wieder daran erinnert, bleib beim Gottes Wort, bleib bei dem Wort, das dir anvertraut wurde, bleib in dem einfachen Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Bleib da drinnen und verharre da, halte fest und lass nicht los. So, weil viele haben es getan, sind abgeirrt. Ja. Und das ist heute aktuell denn je, denke ich, zu sagen, bleib beständig und Gottes fest, halte dich dran, als ob das deine Mutterbrust ist, von der du Milch kriegst. So, das ist unser Wort. Das ist das Einzige, was wir unseren Händen halten dürfen als Menschen, was wirklich unverändert bleibt. So, das Einzige, wo ich abschätzen kann als Mensch mit meinem Verstand, was ist Gottes Wille und was nicht. Wenn ich das hier verlasse, dann kann ich glauben an was ich will, so, weil es gibt keine Grenze, es gibt keinen Leitfaden, es gibt einfach nur meine Gefühle, meine Überzeugung, meine persönliche Moral. Ne? So, deswegen sagt Timotheus, Paulus, hey Timotheus, du nicht, bleib da drinnen und harre und halt fest. Lass es nicht los, weil da wirst du gesegnet und gesund sein und fähig, andere zu lernen. Das Wort ist gegeben, um zu leiten, um zu lernen, zu ermahnen, zu trösten, um was Neues zu schaffen, um zu trennen, so was menschlich ist und was göttlich ist. So, um zu trennen, was dämonisch ist und was heilig ist. So, also musst du dich auskennen. Und er bestätigt immer wieder und sagt zu Timotheus, lest da drin, forsch da drin, denk drüber nach, so, verlass nicht das Wort. So, und das findest du überall. Ne? Das ist eben das bei den Männern Gottes und den Frauen Gottes in der Bibel, wenn du liest, dann beobachte das. Das sind die, die Gottes Wort geglaubt haben. Die konnte Gott benutzen. So, die waren zum Teil größere Loser als alle, die wir hier sitzen. Guck dir Simson an. Absolut weltlicher Typ. Er hat nur an Sex gedacht und an Partys und an sich selbst. Und gucken die an, was hat der Großes geleistet? Nicht. Der hat es geschafft, der größte Schläger zu sein und Leute zu vertröschen. Ne? So ein Party zu machen und Götzen anzubeten, so. Aber ansonsten hat der Typ überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, obwohl er Richter war. Ja. Schlechtes Zeugnis für Gott sein Leben lang. Und trotzdem ist er bei den Glaubenshelden mit drin in Prior 11. Gott setzt ihn, den schlimmsten, den ich kenne, den schlimmsten Christen, sage ich mal, so ein, trotzdem auf dem Podest und sagt, nehmt euch ein Vorbild. Warum? Weil er einmal in seinem Leben, am Ende seines Lebens, Gott vertraut hat und geglaubt hat. Das ist das Schlüssel, das ist das Geheimnis. Wir müssen glauben, sagt Jesus. Um errettet zu sein, kannst du nichts tun, du musst glauben. Wer glaubt an den Namen Jesus Christus, ist errettet. Und dieser Glaube ist nicht nur eine Schwafel oder eine Form oder das anzunehmen, dieses Bild, Jesus am Kreuz ist für uns gestorben, sondern auch die Dämonen glauben und sind nicht errettet. Die glauben nicht nur, die wissen. So ein Weißt du, Glauben bedeutet, dass man es für sich akzeptiert und dass man da drin vertraut. Ja. So, wir müssen vertrauen, dass Gott ist und uns Gutes tut. So, ja, nicht zweifeln. Und so ist hier gerade die Gemeinde ein bisschen im Chaos, so wie heute die Gemeinde Jesu. Ja. So, Weil da etliche sind, die halt meinen, sie sind weiser und klüger als der Schöpfer selber und meinen, das ist veraltet oder nicht mehr aktuell. Ne? Wer sich zurücksehnt in diese Zeit der Urgemeinde, der hat es irgendwie noch nicht begriffen, warum diese Briefe hier existieren in der Bibel. Weil die Urgemeinde genauso schwach war wie die heutige. So, die gleichen Probleme. Ne? Weißt du, wir sind Menschen, wir sind schwach und wir sind dumm zum Teil. Ne? Manche sind dümmer als andere, nicht beleidigt fühlen, aber wir sind dumm und wir bleiben es. Ne? So, und das ist das Schöne, weil Gott ja gesagt hat, so, ja, den Dummen habe ich mir ausgesucht, um den Klugen der Welt zu zeigen, was wirklich Weisheit ist, was wirklich Erkenntnis ist. Den Schwachen habe ich erwählt, ne? So, um den Starken der Welt zu zeigen, so, was wahre Stärke und wahre Macht ist, wahre Autorität und Kraft. Ne? Sind, von daher, wenn du dumm bist und schwach, bist gesegnet, wenn du es akzeptierst. Ne? So, wenn du aber meinst, du bist klug und stark, und du kriegst dein Leben voll auf die Reihe ohne Gott so, dann glaub mir, Gott liebt dich so sehr, dass er einen Weg findet, so dich wieder in die Realität zu bringen. Um dich zu erhöhen. So. Weil wer sich selbst erhöht, den demütigt er. Ne? So, aber nur aus Liebe. So, weil er nicht will, dass einer verloren wird. Wir sind da drin sicher und das ist schön, aber wir müssen jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung treffen, was für ein Jünger Jesu möchte ich sein. Darum geht es auch heute. Also, die letzte Sache, Timotheusbrief ist ziemlich praktisch, ne? Ganz praktische und klare Anweisungen für die Gemeinde, für das Gemeindeleben, für hier in dem Bereich für den Pastor in der Gemeinde. Ne? Timotheus war der Pastor bei den Ephesern, das heutige Türkei. Ne? Und war ziemlich jung, hatte ziemlich viele Problemchen dort. Ne? So, von daher hilft Paulus ihm ein bisschen so, und sagt so, worauf es wirklich ankommt. Das erste war, Gottes Wort zu verlassen, ist weise in den Augen vieler dort. Ne? Was auch im Endeffekt Torheit ist, weil, um wieder zurückzukommen, im Endeffekt zählte nur noch eine Frage: Okay, wenn ich nicht alles akzeptiere, was in Gottes Wort steht, wo ist dann die Grenze für mich, wo ich als Mensch entscheiden kann, was nun wirklich von Gott ist und was nicht mehr? Ne? So, im Endeffekt bin ich dann klüger als Gott und bastel mir meinen eigenen Glauben, meinen eigenen Gott. Ne? Aber Gott ist unveränderlich und das ist das Schöne. Das können wir wissen. Ne? Jahwe war am Anfang, bevor die Zeit war, ist so genauso wie in der Ewigkeit mit uns dann. Ne? Unveränderbar. Was er einmal denkt, das ist so. Und das hat Bestand, ob wir Menschen das fassen oder nicht. So, ist egal. Das, was er entscheidet, ist gerecht und gut, weil er gerecht und gut ist. 100% vollkommen. Kann ich mir als Mensch nicht ausmalen, was das bedeutet. Außerhalb von Zeit und Raum zu sein, von allen physischen Gesetzen, die hier sind und unter denen wir gebunden sind, kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man kein Zeitgefühl hat, kein Zeitdenken. Wenn was für uns noch ist, ist bei ihm schon, es ist alles da. Und so ist Gott der, der über alles steht und über alles wacht. Und wenn es jemanden gibt, den ich mein Leben anvertrauen möchte, dann ist es der Schöpfer selber. So. Er ist der, dem ich wirklich vertrauen kann, in jeden Schritt, den ich gehe. Und Dorot und ich mussten durch viele schwere, tiefe Täler, dunkle Täler gehen. Ne? Manche Täler des Todesschattens, wo du denkst, du kommst da nicht mehr raus. So. Wir durften durch viele Höhen gehen, ne? So bestrahlte Orte, wo wir im Licht standen und uns freuen konnten. Und so wird es auch unser Leben lang weitergehen, solange wir hier sind. Ne? Hoch und runter, schwer und leicht, gesegnet und trotzdem gesegnet, auch wenn man sich verflucht fühlt. Ne? Das, was mich hier durchbringt durch mein Leben, ist mein Schöpfer. Ihm kann ich vertrauen, dass jeden Schritt, den ich gehe und alles, was mir zustößt, alles, was mir gegeben oder genommen wird, wirklich das Richtige ist und das Gute. So, genau das, was ich brauche. Da kommen wir zum zweiten Punkt, was letzte Woche angesprochen wird. Geldliebe. Wovor Timotheus hier auch fliehen soll. Kann man lesen, 1. Timotheus 6, Vers 8. Oder machen wir Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. War für mich sehr herausfordernd, ne? Gerade als Deutscher, wo ich alles habe, ne? Wenn hier mal das Strom ausfällt, da vermisse ich was, ne? Wenn ich kein fließendes Wasser habe, vermisse ich was. Geht mein Auto kaputt und es ist in der Werkstatt, hier beim letzten Mal hier Reifenwechsel, Durchsicht und TÜV, vermisse ich was, ne? So ein, weißt du, ich gehe in meinen Kleiderschrank, suche mir aus, was ich will. So, hätte ich da nur ein T-Shirt, das würde ich vermissen jetzt, ne? Ich gehe zu meinem Kühlschrank und esse, was ich will, worauf ich Hunger habe. Oder gehe einkaufen und hole, woran Nackenkram liegt, ne? Hätte ich das nicht mehr, würde ich das bestimmt vermissen. Aber das, was Paulus hier macht, ist eine Herausforderung für jeden Menschen, ne? Weil wir nicht genügsam sind. Sondern wir füttern unser Ego, das brauchen wir, denk mal, ne? Selbstliebe. Also das, was Paulus hier macht, ist zu demütig zu sagen, hey, wir als Jünger Jesu, wir sind errettet, wir haben einen Gott, der für uns sorgt, der uns alles gibt. Also wenn ich heute was zu essen habe und was zum Anziehen, dann genügt mir das. Das kann ich nicht sagen, ohne zu lügen. Ne? Aber ich kann es predigen, im Glauben und weiß, es sollte so sein eigentlich. Ne? Hier steht noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Auch total unvorstellbar für Deutsche. Ne? Hey, wir sind die reichsten Menschen der Welt, habe ich letzte Woche gesagt, ich sage es nochmal. Wir sind die reichsten Menschen der Welt, wir gehören zu den 10%, Top 10%. Wir müssen uns um nichts Sorgen machen. Und wenn du deinen Blick erweiterst und mal in die Welt guckst, wir sind reich, wir sind im Luxus, wir sind das, was im Mittelalter die Könige waren und die Fürsten und die Adligen. Wir müssen uns um nichts sorgen. Alles, was wir brauchen, ist da und dann noch im Überfluss. Weißt du, uns geht's echt gut. Und wir sitzen hier, wir verwöhnte Prinzessinnen, ne, am Tisch des Herrn in unserem Leben und meckern. Über die Kleinigkeit, die mir hier nicht gefällt, über die Kleinigkeit, die da nicht ist, über die Sache, die ich gerne hätte und warum kriege ich das nicht? Ne? Über den bisschen Druck, das ich habe oder meine Erbse unter meiner Matratze, unter meinen 12. Ne? Warum piekst mich das in meinem Leben? Oh Gott, ich werde sterben. Ne? Wir sind verwöhnt und das ist eine Herausforderung für mich. Mein Blick wirklich klären zu lassen vom Heiligen Geist und zu sagen, okay, ich brauche gar nicht meckern, sondern ich kann dankbar sein. Ne? Aber die, die dem Geld hinterher eifern, und das ist nicht nur das Geld, diese Zahl auf dem Konto, sondern es bedeutet auch meine Träume. Ich möchte das Auto und wenn ich das habe, möchte ich das Größere oder ein größeres Haus oder ich möchte die Luxusartikel haben und die Spielzeuge und ich bestehe auf das und das und den Urlaub und so weiter. Ne? Wenn man darauf besteht, wenn man dafür lebt, wenn man dafür webt, dann gehört man zu der Kategorie, wo das Herz im Besitz hängt, ne? Im eigenen Besitz. Davor warnte und sagt, Timotheus, flieh davor, weil da kommt nichts Gutes bei raus. Weil wenn wir weiterlesen, in Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, ne? Also noch nicht mal die Reichen, die schon reich sind, sondern du kannst auch grottenarm sein, ne? Wie eine Kirchenmaus, obwohl da geht es wahrscheinlich ganz gut jetzt, aber ne? Du kannst arm sein. Und trotzdem dir wünschen, reich zu sein und ne? Dafür leben, reich zu werden. Und wenn du nur Lotto spielst, wie ein Besessener. Ne? Also für die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung, fallen in Fallstricke, in viele törichte, also dumme und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ich wollte eigentlich nicht die Predigt von letzter Woche machen, aber war mir gerade auf dem Herzen, musste ich nochmal sagen. Ne? Und davor sagt Paulus hier zu Timotheus, jetzt Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und fliehen bedeutet nicht nur, sich zu entscheiden und den Rücken zu wenden, sondern wenn ich fliehe, dann bin ich so schnell wie möglich weg von dem, bevor ich fliehe. Ne? Er sagt so, vermeide das nicht nur, sondern streng dich an. Das ist kein Ort, wo es dir ne, seelisch gut gehen wird. Jesus hat gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Und je mehr ich mit ihm gehe, desto mehr verstehe ich es. Ne? Das ist ein schöner Spruch. Kann man sich am Kalender kleben oder sonst wo. Ne? Aber sagt vielmehr, da steckt so viel drin, was man begreifen muss. Ne? Dass es seliger, dass es für meine Seele heiliger und glücklicher ist, so wenn ich weggebe. mich oder mein Besitz oder was auch immer Gott gerade fordert. Ne? Sodass ich dann wirklich empfange und Leben kriege. So ein Loszulassen von mir selbst, das ist was, womit wir kämpfen müssen, bis wir im Himmel sind. Da wird es das nicht mehr geben. Aber hier unten ist der Kampf da. Paulus sagt, fliehe. Fliehe diesen Dingen, jage, aber nach Gerechtigkeit. Und auch hier wieder, das ist nicht nur ein, ich stehe früh morgens auf, bete, oh Jesus, der Tag gehört dir, mach mit dir, mach was du willst mit mir. Wenn du willst, benutz mich. Wichtiges Gebet, ein schönes Gebet. Ist toll, wenn man so aufwacht. So, aber wenn ich was nachjage, dann ist es ein bisschen mehr Einsatz. Ne? Wenn mein Tag eine Jagd ist, dann bin ich in der Lauer. Ich kriege alles mit, was sich bewegt. Und noch die Kleinigkeit höre ich. Ich gucke und forsche nach, was war das? Wenn ich jage, dann bin ich ruhig. Dann konzentriere ich mich auf die anderen und auf das andere. Mehr als auf mich. Warum? Weil ich was will. Und so soll ich nach der Gerechtigkeit jagen. Das ist der Weg Jesu. Es muss mir wichtig sein. Und wenn mir das nicht wichtig ist, Gerechtigkeit oder Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld oder Sanftmut. Wenn mir das kein Schatz ist, wenn es mir nicht wichtig ist, dann jage ich anderen Dingen hinterher, die mir kostbarer scheinen. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, Vers 19, was in deinem Herzen ist, das ist, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Und mein Schatz ist all das, was mir wichtig erscheint. Und wenn es nur ein neuer Computer ist, oder wenn es nur ist, aus dem Problem rauszukommen, in dem ich gerade stecke, oder wenn es nur Antworten sind auf meine Fragen, oder wenn es irgendwas anderes ist, ne? Der neue Job oder ein bisschen mehr Geld oder was auch immer. Das, was mich bewegt, ist ganz logisch, das ist das, was mir gerade am wichtigsten ist. Und Paulus erinnert hier Timotheus und sagt, hey, vergiss nie, worum es wirklich geht. Vergiss das nie, sondern investiere dich und erinnere dich daran. Achte auf dein Herz und achte, wofür du lebst. Achte, was dir Sorgen bereitet. Weil das ist das, was dir kostbar ist. Dafür lebst du gerade. Und ich weiß, was kostbar ist. Das wissen wir alle, ne? Jesus hat gesagt, wer aber Schätze, sammelt ihr Schätze im Himmel. Das sind die. Sammelt ihr Schätze im Himmel. Warum? Damit du richtig reich wirst. Ne? Investiere in deine Ewigkeit. Nicht in das Leben hier. Und warum? Ist überhaupt kein Geheimnis. Wenn ich schaffe, loszulassen von mir und Liebe, und die Liebe dreht sich nie um sich selbst, sondern die Liebe ist was Praktisches und dreht sich um alles, um alle anderen, außer mir. Ne? Wenn ich schaffe, loszulassen und mich hinzugeben, und Gott vertraue, dass er für mich sorgt, für alles, was ich brauche, Mann, das ist doch ein Leben, oder? Das heißt, ich kann ganz entspannt durch mein Leben latschen und kann die ganze Zeit beschenken. Und das Schöne ist, ich kann die ganze Zeit zugucken und preisen und loben, weil ich beschenkt werde. Ein dankbares Herz ist die Lösung. Und das findest du immer wieder in Gottes Wort, Sohn. Seid dankbar. Euer Bitten und Flehen in Dankbarkeit. Ein dankbares Herz bedeutet, ich habe abgeschlossen mit mir und ich bin zufrieden. Ein dankbares Herz bedeutet, ich habe angenommen, was ich heute habe und wer ich heute bin. Ohne mehr zu wünschen. Wenn ich dankbar bin, dann habe ich's. Und das ist das Schöne. Wenn ich akzeptiere, wo ich bin, was ich habe, wie viel ich habe und damit lerne zufrieden zu sein, weil ich weiß, Gott gibt mir mehr, als ich brauche. Und das tut er. Mann, dann habe ich genug Kapazitäten für alles andere. Eingeschlafen. Guten Morgen. Fliehe diesen Dingen, jage aber nach Gerechtigkeit. Und was ist Gerechtigkeit? Ich meine, ich kann menschlich versuchen, mir einen Plan zu machen, was ist heute gerecht und was nicht. Ne? Aber Jesus ist unsere Gerechtigkeit, das wissen wir. Wenn ich früh aufstehe und Jesus nachjage, ihn suche, dann werde ich ihn finden. Ne? Dann werde ich auch wissen in richtigen Momenten, was ist hier richtig und was ist nicht. Jage der Gottesfurcht nach. Und wenn du der Gottesfurcht guckst, in der Definition von Paulus, im 1. Timotheus 3, ich lese mal vor, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht.
Ja, aber ich denn die Gottesfurcht?
Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit.
Also unsere Gottesfurcht ist Jesus.
Jag Jesus nach. Er ist der, der gesagt hat, so ein stirb täglich und folgt mir nach. Aber das ist so schwer, weil ich weiß doch, was ich mir wünsche und ich weiß, was mich beschäftigt, ich weiß, wovor ich Angst habe. Ich kenne doch meine Nöte wo am besten. Nee, Jesus hat gesagt, wirf das ganze Paket ab. Lass es mir und ich gebe dir ein anderes. So, du bringst hier deinen ganzen Kühlschrank mit und der ist echt schwer. So ein, gerade wenn die Sonne scheint, so. Und du schleppst ihn an und du kannst mir kaum folgen, weil du so belastet bist mit all deinen Nöten, die du denkst, oh, das kann ich noch brauchen. Vielleicht nehme ich mir noch einen Joghurttrink mit. Wer weiß ja nicht. So ein, und Jesus sagt, nee, gib mir deinen Kühlschrank. Okay, ich kann ihn tragen, so ein, und ich gebe dir ein Lunchpaket. Weil ich weiß, es reicht, bis du ankommst. Denn ich laufe lieber mit meinem Lunchpaket von Jesus als mit meinem Kühlschrank. Gerade unserer, der ist echt groß. So, so loszulassen und Jesus zu vertrauen, das ist das ganze Geheimnis. Jesus hat gesagt, wende deine Augen ab von hier unten, Sohn, weil du bist nicht mehr von der Welt. So, heb deine Augen hoch zu dem, wo alles möglich ist. So, zu dem, wo es keine Grenzen gibt. So, wende deine Augen auf mich, Sohn, und ich werde für alles sorgen, was hier unten ist. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. So. Das ganze Geheimnis, das ist die Gottesfurcht. Auf Jesus zu gucken und ihm zu vertrauen. Und das Schöne ist, wer es schafft loszulassen, der ist wirklich reicher als reich. Jesus gibt so viel mehr als das, was ich mir gewünscht hätte. Ist der, der wirklich Befreiung gibt, auch in mir selber. Und Frieden und Freude. Du gibst und gibst, aber du hast das Gefühl, du hast nicht genug gegeben, weil du hast so viel empfangen dadurch. Und je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Jag der Gerechtigkeit nach. Jag Jesus nach. Jag dem Glauben nach. Jag der Liebe nach. Und der Geduld. Ich hasse Geduld. Also ich hasse nicht Geduld, ich liebe Geduld, aber ich hasse es geduldig. Wenn ich geduldig sein muss, das ist echt. Das ist das Schlimmste. Auf irgendwas zu warten, das ist schrecklich. Es gibt ja vieles, wo ich echt durchkomme und kein Problem mit habe, das zu ertragen. Aber geduldig zu sein, oh, so gerade wenn du wirklich was willst, ja, ist das Schlimmste überhaupt. Und doch ist die Geduld und die Selbstbeherrschung, zufrieden zu sein, eine Frucht vom Heiligen Geist. Und ich mag das, weil ich möchte geduldiger werden, weil wenn ich mich nicht mehr konzentriere, auf irgendwas zu warten, dann brauche ich auch keine Geduld mehr. Sei geduldig. Und wenn du auf was wartest und du hast es nicht sofort oder Gott lässt auf sich warten oder es geht alles noch verrückter, obwohl du vertraust und wartest, dann bleib weiter beständig in der Geduld, weil du weißt, der Herr hat was Wunderbares, was viel Besseres für dich. So viele Christen kennengelernt, die rennen den Erstbesten oder der Erstbesten hinterher, verknallt, rote Brille, mein Mann, meine Frau, für die Ewigkeit, und dann geht alles auf einmal in eine Brüche, warum auch immer, ein total zerstörte Leben, und dann triffst du sie später wieder, und sie dachten, Gott hat mich verlassen und hat mir, ich weiß auch nicht was, wie kann mir das passieren, und dann haben sie ihren Partner gefunden und du wirst immer wieder aufs Neue hören, ich bin so froh, dass ich jetzt auf Gott gewartet habe, weil viel besser als das, was ich mir damals erträumt habe oder gehofft habe zu bekommen. So ist es in meiner Ehe. Ich habe gebetet und gewartet und Gott hat gesprochen und es ist viel besser als das, was ich mir wünsche. Es ist genau die Frau, die ich brauche. Wir können vertrauen in jeder Kleinigkeit, in allem. Im Kinderkriegen, auf der Arbeit, mit unseren Feinden, in Anführungsstrichen, die uns böse gesonnen sind, in allem. Unseren Sorgen und unseren angeblichen Nöten. Können wir warten und vertrauen und geduldig wissen, Gott segnet mich. Warum? Weil ich sein bin, sein Kind. Wenn meine Kinder was brauchen, ich bin ein Vater und ich bin nicht so gut wie er. Noch nicht mal annähernd so, aber ich versuche meinen Kindern das Beste zu geben, was mir möglich ist. Gott ist ein viel besserer Vater als ich und er hat alle Möglichkeiten. Es geht nur ums Vertrauen und ums Loslassen. Son. Jage dem nach, was dir wirklich was bringt, Son. Weil hier einen tollen Namen zu haben oder deine Träume in Erfüllung zu sehen, so wird dir nichts bringen, weil du gehst hier nackig raus, wie du nackig gekommen bist. Ne? Son. Und all deine Träume und all das, wofür du dich hingegeben hast, was nicht in Gottes Plan steht, Son, wo du nur enttäuscht warst, weil du es nicht bekommen hast oder es nicht so war, wie du es gehofft hast, Son. Das bringt dir nichts, Son. Es wird einfach verbrennen. Son. Jage dem nach, was dich wirklich glücklich macht, was wirklich glückselig macht, und das ist wirklich der Schöpfer. Son. Und Sanftmut. Sanftmut ist wichtig in der Nachfolge Jesu. Sanftmut bedeutet, dass ich zulasse, mich leiten zu lassen. Sanftmut wurde auch benutzt für die Pferde, die so eine Scheuklappen hatten. Ne? Pferd, ich möchte, dass du geradeaus läufst und nicht guckst und dich erschreckst oder was du fressen siehst am Rand. So, ne? Jesus hat gesagt, ich bin vom Herzen sanftmütig. Sanftmütig bedeutet, du gehst durch dein Leben und akzeptierst, was da kommt. Und ja, manchmal ist es schwer zu akzeptieren. Was ist, wenn mein Kind stirbt? Was ist, wenn meine Eltern an Krebs frühzeitig leiden? So, warum nimmt Gott einfach zerstört Familien oder lässt es zu, dass die Familien auseinandergerissen werden? Mit dies und jedem. Ne? So, weißt du, aber auch da ist der Schlüssel. Und manchmal muss man das tun, im Glauben seine Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich vertraue darauf, dass es gut ist am Ende. Dass es in Gottes Hände ist und er genau weiß, was er tut. So. Sehr sanftmütig. Vertraue. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und der Alleingewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und die ewige Macht. Amen. Also, vertraue einfach Gott und begnüge dich mit dem, was du hast. Heißt das jetzt, es darf keine Reichen geben im Reich Gottes? Niemand, der ein Haus hat oder einen schönen Job oder einen Job, wo er viel verdient. Jemand, der sich nicht sorgt und 4 Autos hat und einen Ponyhof und noch eine Villa irgendwo auf einer schönen Insel, die ihm vielleicht auch gehört. Nee, es gibt viele reiche Christen, Milliardäre, und die sind unterwegs mit Gott. Das ist was Gutes. Wenn Gott dich segnet mit Reichtum, genieß es. Warum sollte ich denn nicht das genießen, was Gott mir schenkt? Selbst in Sprüchen steht schon, man, genieß es. Genieß es zu trinken, genieß es zu essen. Paulus hat auch gesagt, ja, da sind Irrlehrer, die kommen in die Gemeinde und sagen, ja, isst das nicht, trink das nicht. Aber warum denn nicht? Wenn ich das essen kann und trinken kann und ich habe kein schlechtes Gewissen und kann Gott dafür loben und Danke sagen, dann ist es doch was Gutes und bringt ihm Ehre. Ja. Also Paulus geht hier zu den Reichen, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Also sprich zu den Reichen, du kannst zwar für dich selber sorgen, aber setz deine Hoffnung nicht darauf. Ne? Weil du wirst doch so schnell kann die Börse brechen und dein Geld ist weg. Ne? So schnell passiert irgendwas Unerwartetes in der Wirtschaft und das, was du gespart hast, ist einfach weg. Ne? Oder der Wert des Geldes sinkt auf einmal brutal und du hast eigentlich im Endeffekt nichts mehr von dem, was du mal hattest. Ist ein Unwetter und dein Haus ist weg. Ne? Da, wo du investiert hast für deine Kinder, pff, weg. So. Du hast Motten und seine Kekse sind weg. Ne? Es gibt so viel. Ne? Du hast es, aber es ist doch hier alles, es ist nichts beständig. Du arbeitest hart und hast einen Titel und einen Namen und die ganze Welt kennt dich und preist dich und lobt dich. Ne? Aber guck dir mal die Popstars an. Alle fliegen total aus und haben sogar Poster an der Wand oder sonst was, ne? Und dann ein paar Jahre später weg. So, nur noch eine Witzfigur. Ne? Oder du sagst, ja, wer ist denn das? So, ne? So viele Leute, die ich damals angemüllt habe, in Anführungsstrichen, ne? Mensch, wenn ich heute mit irgendjemandem rede, der 20 ist, so, die kennen ihn gar nicht. Ne? So, es ist einfach alles unbeständig hier. Hier ist nichts, was wirklich, wo man drauf bauen kann. Mein Vater hat mir immer gesagt, Stefan, mach eine Altersvorsorge und zahl Rente und so. Später wirst du dankbar sein. Ne? Hey, ich werde überhaupt keine Rente kriegen. So, da bin ich mir sicher. Ne? Und selbst die Altersvorsorge, das kann einfach weg sein. Und dann habe ich nichts, obwohl ich bezahlt habe mein Leben lang. Ne? Wir haben überhaupt keine Sicherheit als Menschen. Wir können es einbilden, dafür gibt es Versicherungen. Aber die beweisen nur, wie viel Angst Menschen haben, ne? Weil es für alles eine Versicherung gibt. Und die sind nicht sicher. So. Wir haben hier nichts. Das Einzige, worauf der Mensch wirklich hoffen kann, ist etwas, was unbeständig ist. Was unabhängig ist von irgendwelcher Wirtschaft oder von irgendwelchen menschlichen Gewalten oder von Naturkatastrophen oder sonst was. Das ist Gott, der Schöpfer selbst. Er ist der Fels, auf dem wir bauen können. Jesus Christus, so, weil er sich nicht verändert. Er wird immer da sein, auf all meinen Wegen. Ja. Darum ist es so wichtig, zurückzukommen zum Wort und sich Zeit zu nehmen da drin, den Schöpfer wirklich kennenzulernen, seinen Glauben auch richtig zu bauen. Aber es geht ja um die Reichen. Dazu gehören wahrscheinlich wir alle nicht. So. Aber in gewisser Weise schon doch irgendwo, ne? Weil wir, wie gesagt, mit zu den reichsten Menschen der Welt gehören. So. Wenn du dein Leben betrachtest, worin investierst du dein Reichtum? Was ist wirklich für dich Unterhaltung? Was bringt dir wirklich was? Und bringt es dir im Endeffekt dann wirklich was? Ne? So, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht, hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ne? Finde ich auch schön, habe ich mir gleich eingeratzt. Genuss. Wenn Gott dich segnet, mit einem tollen Job, mit einem tollen Krebs, der sich alles merken kann, nicht so wie meiner, so, ne? Ja, dann wirst du vielleicht mal Arzt, so, und hast ein ordentliches Geld oder sonst was, ne? So, aber, vergiss nicht dabei, werd nicht hochmütig, vergiss nicht dabei, Gott zu danken, weil der hat dir den Krebs gegeben. Die offenen Türen, so, die Möglichkeit, das Interesse, die Kraft durchzuhalten, die richtigen Eltern. So ein, oder die richtigen Kontakte, dass du überhaupt zu dem Punkt gekommen bist, so dass du so ordentlich bist. So ein, die richtigen Geschäftsbeziehungen, die richtigen Entscheidungen, irgendwo zu investieren. So ein, weißt du, wenn Gott dich gesegnet hat mit Reichtum, dann ist dein Herz stark genug, reich zu sein und ins Himmelreich zu kommen. So ein, aber dann vergiss nicht, wem wirklich da die Ehre und der Dank gebührt. Ne? So ein, werd nicht hochmütig, sondern bleib demütig, sagt Paulus hier zu den Reichen. So, vergiss nicht, dass alles von Gott kommt und genieße es zur Ehre Gottes. Sei dankbar dafür, was er dir alles gibt. Ja. Wenn du arm bist und nichts hast, tu trotzdem alles zur Ehre Gottes und genieße es, was du hast. Ja. Weil wir wissen ja, und haben gerade gelesen, das Geld alleine oder Besitz alleine macht uns halt nicht glücklich. Gott weiß genau, was ich tragen kann. Und ich bin dankbar, dass er mir nicht mehr Geld gibt, als ich schaffe. Vor allem ich weiß, wie ich mit Geld umgehe. Ich schicke mich nie im Baumarkt mit Geld. Gibt nur Ärger von meiner Frau. Denn der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. Und sie sollen reich werden. Reich werden an guten Werken. Und sie sollen freigebig sein. Meins, meins, meins. So, ich kenne so viele reiche Menschen, die sind wirklich reich. Persönlich. Und die sind nicht zufrieden. Je reicher sie werden und je mehr Geschäfte sie machen, die klappen, desto mehr Geschäfte brauchen sie. So irgendwie. Ne? Da gibt es kein Ende. Früher denkt man ja als Armer, wenn man nichts hat, so, ja, wenn ich mal das auf dem Konto habe oder wenn ich das erreicht habe, so, dann super, ne, das wünsche ich mir, dafür arbeite ich jetzt hin. Aber das ist eben die Illusion, wenn du es dann geschafft hast, dann hört es da halt nicht auf, weil du bist da nicht zufriedener als bevor du es hattest. Ne? Du brauchst dann mehr. Das ist genauso wie ein Job, eine Gehaltserhöhung. Ich kenne das noch. Dann gab es eine Gehaltserhöhung. Und ich dachte mir, cool, jetzt habe ich mir endlich was zum Sparen oder so. Und das ist Quatsch, weil wenn ich mehr Geld auf dem Konto habe, rechne ich auch im Monat mit mehr Ausgaben. Ne? Da können wir uns das noch holen. Ne? Der Besitz alleine macht uns nicht glücklich. Ist immer eine Illusion. Aber wirklich reich zu werden, das macht uns glücklich. Sag zu den Reichen, dass sie reich werden sollen in guten Werken. Reich werden in dem, was wir vorhin gelesen haben. Freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. Ich kenne wirklich so Sekten oder, na, das sind eigentlich Christen, so in freien Gemeinden, aber die lernen und glauben wirklich mit Überzeugung, dass Christen nichts besitzen dürfen. Ne? Weil im Alten, hier in der Apostelgeschichte war es ja auch so, sind alle gekommen, haben ihr Geld in die Gemeinde gemacht, ne? Und dann gibt es so eine Kommunen oder Sekten. Ne? Du besitzt nichts mehr, weil das haben die da auch so gemacht. Ne? Aber das steht nicht in Gottes Wort, weil hier steht, bereit mit anderen zu teilen. Hier steht nicht, die sollen alles mit einem anderen teilen. So, ich habe jetzt 10 Euro in meiner Tasche, ich bin heute reich, also muss ich gucken jetzt, wo ich meine 10 Euro hingebe, weil für mich darf ich es ja nicht haben. Ne? Nee, hier steht nur, wenn du reich bist, wenn du was hast, im Überfluss, was du jetzt nicht brauchst für deinen Bedarf, dann achte auf dein Herz so, dass du bereit bist, wenn Gott spricht, investiere das Geld dort rein, dann versperr dich nicht, sondern investiere dann dort rein. Ansonsten investierst es nicht. Ne? Und das ist eben, du stehst auf und wir müssen alle bereit sein. Mehr brauchen wir nicht zu sein. Wir müssen nur bereit sein. Wollen, dass Gott uns benutzt, wenn er will. Und dann gehorsam sein und es tun. Ne? Mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen. Also das hat man vorhin schon, was das ewige Leben ist hier. Und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft zu sammeln. Ne? Das ist eine gute Grundlage für dein Leben, Jesus. Ein Leben zu führen, das lebendig ist im Glauben. Gott legt da keinen Wert drauf, ob wir jetzt jeden Sonntag zur Gemeinde kommen und alles mitmachen, was man da so macht. Uns einschreiben in irgendwelchen Registern und gucke, ja, wir sind Mitglied hier. Unser Geld zahlen, was verlangt wird in der Gemeinde, in der man ist. Sitzen und Lobpreislieder singt, ne? Jeder mit seinem Geschmack. Ihm interessiert es nicht, ob wir das laut machen und mit voll Inbrunst und Leidenschaft, ne, oder dienen und danach abräumen hier und abwaschen oder sonst was im Verborgenen tun. Es nützt Gott gar nichts. Und es bringt ihm auch nichts und es bringt uns nichts. Wenn dein Herz nicht auf ihn gerichtet ist, wenn er nicht dein Schatz ist, diese Perle. Und ich mag das so, weil bei Gott wissen wir es ja. Jesus hat uns das Gleichnis gegeben. Da geht es nicht um Werke und um Taten bei uns so, sondern er hat gesagt, wir sind diese kostbare Perle. Und er hat alles aufgegeben, um uns zu besitzen. Und ich habe mein Leben und all meine Träume und Wünsche und ja, meine Talente und Gaben, weißt du, und meine Zeit. Und jeder von uns hat seine Zeit hier und die ist begrenzt. Und ich muss entscheiden, was ist mir kostbar? Bei Jesus war es bei uns zum Glück so, dass er nicht gesagt hat, naja, der Stefan ist mir schon ein bisschen kostbar, den werde ich ein bisschen Platz einräumen in meiner Zeit, in meiner Ewigkeit. Ne? Nee, sondern, was hat er gesagt? Wie ein Kaufmann, der diese Perle sieht und sagt, oh, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Und dann guckt er auf seinen Besitz, weil er diese Schönheit sieht und diesen Wert von dieser einen Perle. Und er dreht sich um und guckt sein ganzes Leben an, alles, was er hat, und er sagt, das ist alles Schrott. Oh. Hey, wollen wir tauschen? Ich gebe dir meinen ganzen Schrott und du gibst mir die Perle. Ne? Der andere Kaufmann sagt, oh. Ja klar, gib mir deinen Schrott. Ne? Weißt du, aber der Schrott, der ist auch irgendwann weg. Ne? Und der Kaufmann hat es ausgegeben. Weißt du, aber dieser eine Kaufmann, der war weise. So, der hat den wahren Schatz erkannt und er hat seine Perle und er trägt es bei sich. Ja. Und Jesus ist noch besser. Er sagt, in Jesaja haben wir das jetzt so schön gesehen, so ein Gott, der auf seinem Thron sitzt und wir sind, nimmt, uns nimmt er als Bild, so ein, als Ehrenkrone. Ja. Wir sind seine Ehrenkrone. Jesus hat das Bild genommen und hat gesagt in der Offenbarung, wenn wir oben mal ankommen, ne, und durchs Feuer gehen, so, dann bleibt nur das Gute übrig, das Gerechte, das Neue, diese neue Schöpfung, so, und dann werden wir eine Siegeskrone kriegen. Dafür sollen wir rennen, sagt Paulus, ne, um diese Siegeskrone zu haben. Und wir werden diese Siegeskrone nehmen, wir werden sie vor Gottes Füße legen, so wie wir es vorhin gesungen haben. Weil wir erkennen werden, holla mei, so, ich habe da gar nicht beigetragen, ne. So, ich war eigentlich der Klotz am Bein von Jesus, so, der hat mich da durchgetragen. Wir werden ihnen unseren Sieg geben und sagen, nee, du hast gesiegt. Danke. Ja. Und wir sind diese Krone, eine Ehrenkrone in Gottes Hände. Überleg das mal. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er in dir seine Ehre, wenn du ihn liebst. Ja. Das macht mich stolz, das macht mich freudig, weil ich weiß, oh Mann, ich bin ja nicht nur errettet, weil er mich liebt, sondern ich bin auch seine Ehre. Ja. Das heißt, wenn ich eine Ehrenkrone habe und die mir wirklich wichtig ist, so ein, dann verstecke ich die nicht in meinem Schrank so und gucke es mir einmal am Tag an, so, sondern die trage ich und dann guck mal, ja, das ist meine Ehre, das ist meine Krone. So. Hey Gott, Gott hat so viel gezahlt durch Jesus Christus, das können wir uns überhaupt nicht ermessen, was das bedeutet. Weil es viel mehr dahinter ist, als einfach nur Schmerzen auf sich zu nehmen und am Kreuz zu sterben. Und dann wiedergeboren zu werden. So, weil es viel mehr ist, als einfach nur von einem Thron runterzusteigen und zu einem sterblichen Wesen zu werden. Und sich so zu demütigen. So, wir können das überhaupt nicht begreifen, was es bedeutet, was Jesus da getan hat. Warum dieses eine Opfer so einen Wert hat und so wichtig und so kostbar. Was es Gott überhaupt gekostet hat, den Schritt zu gehen. So, aber es ist gewaltig. Und er ist stolz auf mich und er mag mich. Ich bin so glücklich, Jesus Christus zu haben, weil er ist der, der mich will. Er ist der, der dich will. So. Und was habe ich schon gebracht? Ich kam zum Kreuz als Sünder. Ich kam zu ihm im Gebet und habe gesagt, so, ja, hier bin ich. So, du kennst mich ja. Ich brauche jetzt gar nicht aufzuzählen, was ich alles Böses gemacht habe oder gedacht habe, so, du kennst es ja. Du weißt genau, wer ich bin, auch im Verborgenen. So, das ist kein Mensch je sehen und hören wird aus meinem Mund. Ne? Und dafür ist er gestorben und hat mich akzeptiert. So, wie viel mehr jetzt? Weißt du, das Geheimnis der Gottesfurcht ist Jesus Christus selber. Und wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und wer ihn annimmt, der wird Kraft haben. Wer ihm glaubt und ihm vertraut, der wird frei werden, auch hier schon. So, und wahren Reichtum bekommen. Seelenfrieden, glückselig werden, geheiligt und heilig, so ein frei von dem, was einem so belastet als Mensch. Hey, wir haben eine Sicherheit bekommen, wir sind alle reich, reicher, als wir das alle haben. So ein, und lass uns noch den Rest lesen, damit 1. Timotheus dann beendet ist. Damit das ewige Leben, sollen das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut und meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser Erkenntnis haben sich etliche bekannt und haben daraus das Glaubensziel verfehlt. Ja, die Gnade sei mit dir. Amen. Ich bin froh. Die Gnade ist das Einzige, was uns hier durchbringt. Wer es noch nie gehört hat, obwohl ich das bezweifle, aber Gnade ist ein Geschenk, das man nicht verdient hat. Ja, kurz gesagt. Gottes Geschenk anzunehmen, egal ob man es würdig ist oder nicht, ob man es verdient hat oder nicht, man nimmt es einfach an. Ja. Ich kenne so viele Menschen, denen habe ich was angeboten und die dachten irgendwie, oh, komisch, das ist bestimmt eine Sekte, nehme ich nicht an. Ja. So, warum will der mir jetzt was geben? So, tja, meine Gnade abgewiesen, selber schuld, Kaffee nicht bekommen. So, ne, aber Bei Gott machen wir das oft auch so, ne? Er reicht uns jeden Tag Geschenke runter, so, und entweder akzeptieren wir es, oder sind stolz und überheben uns, so, und denken, so, warum tut er das? So, also nimm Jesus an, jeden Tag ist er da zu finden. Verlass nicht Gottes Wort, sondern versuch deinen Glauben darauf zu bauen, so, weil das wird in Ewigkeit so bleiben, sagt er. Und jeder, der einen Punkt oder einen Strich verändert, sagt Jesus in der Offenbarung, so, der ist verflucht. So, weil ich kann mir nicht anmaßen, als erschaffenes Wesen, so, zu sagen, ich weiß es besser als der da oben, der mich gemacht hat. So, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich lächerlich. Und beweist eigentlich nur, wie stolz Menschen sind und wie hochmütig und egoistisch. Ne? Wir sind alles Namen und alles Tore. Und mit all den Büchern, die werden eh nicht aufhören. Ne? So mit der sogenannten neuen Erkenntnis. So, die viel besser passt. So, was im Endeffekt zählt nur eins. Liebe ich Jesus Christus? Das bedeutet, nehme ich ihn so an, wie er ist? Oder liebe ich ihn nicht? So, dann ist es für mich in meinen Augen weiser, dann ganz ohne ihn zu sein. So, und einfach das Leben zu genießen. In Saus und Braus. So. Warum soll ich mich dann überhaupt bücken? So. Aber wer Jesus Christus liebt und sagt, mein Schöpfer, ich habe dich angenommen, du bist mein Gott und du weißt es besser, das ist ein gesegneter Mensch. Von daher sei dankbar dafür, und ich hoffe. Herr, ich danke dir für das neue Leben und ich möchte das ergreifen, diesen Schild des Glaubens. Ich möchte dich ergreifen mehr und ich möchte nicht aufgeben. Und ich will dich nicht verändern. Ich liebe dich so, wie ich dich kennenlerne in deinem Wort. Und ich danke, dass dein Wort einfach ist, auch wenn es von uns Menschen oft zu kompliziert gemacht wird. Aber wer dein Wort nimmt, so wie es da ist, ist einfach nur ein Segen, eine Heilung. Ich danke für deine Liebe und für deine Gnade, für dein großes Werk. Und du sollst die Ehre kriegen. Ja, ich will lernen, dankbarer zu werden, geduldig. Und ich möchte meine Augen richten auf das, was ich bekomme, was ich habe, Herr, auf diesen Wert. Ja, und oft fühle ich mich so wie der Typ mit einem Talent und gucke aus Neid mir jemanden mit 5 Talenten an, Herr, und vergrab damit das Talent und investiere es nicht. Bitte mach uns demütig vor dir und hilf uns dabei, einfach anzukommen. Schenk uns diese Freiheit im Geist und die Kraft, die wir brauchen. Ja, wohin sollte ich sonst gehen, außer zu dir? Ja, wohin sollten wir schauen, wo Sicherheit ist und Trost für unsere Tränen, Herr? Es gibt keinen Ort, wo wirklich absolute Sicherheit ist, außer bei dir, Herr. Und ich danke, dass du alles in deiner Hand hältst, auch uns. Hilf uns zu verstehen, was es heißt, zu geben und zu empfangen. Amen.
Okay, lassen wir noch 2 Lieder singen und wer noch was auf dem Herzen hat, eine Bibel.